Ihr lieben Geschwister, wir wollen miteinander noch einmal das Matthäusevangelium aufschlagen. Alle, die eine Bibel mit dabei haben, dürfen sie gerne mit aufschlagen. Und wir lesen noch einmal unseren Text ab Vers 45, der Bericht dessen, was am Kreuz geschah, die letzten 3 Stunden, wo der Vater den Sohn für uns zur Sünde gemacht hat und den ganzen schrecklichen Zorn über unsere Sünde auf seinem Sohn entladen hat, damit wir ihn nicht erfahren müssen. Matthäus 27, Abvers 45. Aber von der 6. Stunde an, da kam eine Finsternis über das ganze Land, bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, Lama Sabachthani, das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etliche der Anwesenden sprachen, als sie es hörten: Der ruft den Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sprachen: Halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei, und die Erde erbebte, und die Felsen spalteten sich, und die Gräber öffneten sich, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Bis hierhin lese ich unseren Text vor und bete am Anfang noch mit uns gemeinsam. Unser himmlischer Vater, heute Morgen möchtest du uns ans Kreuz führen, um uns auf deinen Sohn, der Mensch geworden ist, auch hinzuweisen. Und uns zu zeigen, was dort alles am Kreuz geschehen ist. Und wir danken dir dafür, dass du das tust und dass du dafür auch die Fähigkeit und die Kraft hast, zu sprechen und zu reden und in unseren Herzen zu wirken. Darum wollen wir dich bitten, Herr, wir sind elend und arm, wenn du nicht, Herr, uns deiner Gnade reich machst und beschenkst und uns in deine Gegenwart führst. Wir bitten dich, dass du dies tust, unser himmlischer Vater, und wir bitten dich im Namen deines Sohnes, des Herrn Jesus Christus, darum. Amen. Wir können jetzt wieder hier vorne zumachen, das Fenster. In unserer Predigt heute Morgen soll es uns um eben diese aufgetanen Gräber gehen. Ich lese es uns noch einmal vor, ab Vers 51, den Text, den wir heute ganz besonders uns anschauen wollen. Wir befinden uns am Kreuz, stehe unter dem Kreuz und blicke auf den Herrn und höre nun gleichsam, wie der Vorhang im Tempel zerreißt, und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei. Und es geschieht etwas Außergewöhnliches, und die Erde erbebte, und die Felsen spalteten sich, und die Gräber öffneten sich. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Die aufgetanen Gräber, die wollen wir miteinander uns auch heute etwas anschauen. Und wir wollen zuallererst einmal auf diese Erschütterung, auf diese gewaltige Erschütterung blicken. Wenn wir nun in der Bibel von der Kreuzigung des Herrn Jesus Christus lesen, dann können wir ganz viele Dinge auch finden und darüber uns Gedanken machen. Aber ganz selten macht man sich darüber Gedanken, warum ist denn dieses Erdbeben geschehen, von dem hier auch die Rede ist in Vers 51. Und die Erde erbebte. Und warum sind die Felsen gespalten worden? Habt ihr das schon mal mitbekommen, wenn die Erde bebt? Ein richtiges Erdbeben? Habt ihr mal mitbekommen, wie schrecklich laut es ist, wenn Felsen sich spalten? Also es ist etwas ganz Intensives, von dem wir hier auch lesen. Etwas, was diese Menschen damals zuallererst einmal erschrocken hat. Wo sie auch Angst bekommen haben. Also wenn jetzt hier die Erde auch beben würde, wir würden wahrscheinlich nicht mehr so da sitzen, wie wir jetzt ganz ruhig da sitzen. Die allermeisten würden aufstehen und rausrennen. Also das ist ja das Normale, was man dann auch macht. Man ist erschrocken. Ne? Man denkt dann also, jetzt fällt gleich alles zusammen. Und wenn dann die Felsen sich spalten, man stellt sich dann die Frage, was geschieht hier eigentlich? Und doch ist es so, dass Gott manchmal nur auf diese Art und Weise überhaupt uns erreichen kann, dass er etwas tut in unserem Leben, wo auf einmal wir aufwachen, wo wir uns diese ganz elementare Frage stellen, wer bin ich eigentlich, was geschieht hier, was geschieht mit mir? Es gibt im Jesaja mal so eine Stelle, wo der Herr auch mit seinem Volk spricht und wo er sie aufwecken möchte. Und ich will euch das gerne vorlesen, denn ich glaube ganz fest, dass diese Erschütterungen, diese gewaltige Erschütterungen, von denen wir hier lesen, genau so zu verstehen sind, dass Gott die Menschen aufwecken wollte. In Jesaja 51 heißt es einmal in Vers 12 und 13, und dann lese ich noch Vers 17 in folgender Weise. Das ist so ein Weckruf, wo auch der Herr es also richtig krachen lässt, um so die Einzelnen zu erreichen, wo er sie ansprechen möchte, wo er ihnen zuruft, ich bin es, der euch tröstet. Stellt euch vor, die Israeliten, die das Volk Gottes waren, hat er das ganz und gar vergessen. Sie haben ihren Trost woanders gesucht. Ich bin es, der euch tröstet. Wer bist aber du, dass du dich vor dem sterblichen Menschen fürchtest, vor dem Menschenkind, das wie Gras dahingegeben wird? Das war die Situation in Israel. Wenn sie nun auch Gott aus den Augen verloren haben, dann ist auf einmal es so gewesen, dass ja aller Schutz dahin war. Und sie haben schreckliche Angst gehabt vor ihren Feinden ringsum, die immer größer und mächtiger geworden sind. In unserem Leben ist es genau dasselbe, wenn wir also Gott auch aus dem Blickfeld bekommen, wenn er gar nicht mehr da ist, dann kann es sein, dass also etwas uns erschrecken kann, was uns normalerweise nicht erschreckt. Wo wir normalerweise sagen würden, mein Herr kümmert sich um diese Angelegenheit. Aber jetzt ist es nicht mehr so, wir erschrecken. So geht es hier weiter in Vers 13. und dass du den Herrn vergisst, der dich gemacht hat. Das war also die Situation in Israel gewesen. Sie haben ganz vergessen, dass Gott ihnen ihren Leib und ihre Seele gegeben hat. Das haben sie also gar nicht bedacht und das wollte sie auch gar nicht wahrhaben. Dass du den Herrn vergisst, der dich gemacht hat, der den Himmel ausspannt und die Erde gegründet hat. Und alle Zeit, den ganzen Tag fürchtest du dich vor dem Grimm des Betrügers, wenn er sich rüstet, um zu verderben. Wo ist denn nun der Grimm des Betrügers? Ist es nicht so, dass wir schreckliche Ängste haben können, wenn wir den Herrn vergessen, wenn wir also gar nicht mehr daran denken, dass er Himmel und Erde geschaffen hat? Also dann ist das, was uns jetzt gerade so beschäftigt, ganz groß, die Schwierigkeiten, die Nöte, die Sorge. Und der Herr ist gar nicht mehr da. Er spielt auch gar keine Rolle. Und jetzt muss der Herr in Vers 17 das so ihnen zurufen. Ich lese nur den ersten Teil von Vers 17. Erwache, erwache, stehe auf, Jerusalem. Na? So ist dieses Erdbeben und diese Felsen auch, die sich da gespalten haben, zu verstehen. Es ist Gottes Ruf, erwache, erwache. Ne? Du hast mich ja ganz vergessen, du hast ja gar nicht mehr daran gedacht, dass ich also da bin. Das gilt sogar Kindern Gottes, dieser Ruf. Im Epheserbrief Kapitel 5, das ist eigentlich so der Bezug aus dem Alten Testament, den der Paulus da auch aufgreift. Epheser 5, Vers 14, sagt der Paulus es mal zu den Kindern Gottes und erklärt es ihnen in folgender Weise. Epheser 5, Vers 14, darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Wache auf, also nicht nur der Gott ganz vergessen hat, muss das hören und muss dieses also laute Ereignis mitbekommen, sondern auch derjenige, der den Herrn kennt. Manchmal muss der Herr ganz gewaltig unser Leben erschüttern, damit wir wieder an die eigentlichen Dinge denken. In meinem Leben kann ich euch einige Situationen sagen, wo der Herr ganz gewaltig mein Leben erschüttert hat, um mich wieder auf einen anderen Weg zu bringen, weil ich eben vom Weg abgekommen war. Es waren Erschütterungen, die nicht angenehm waren. Das waren Erschütterungen, die mich erschrocken haben. Es waren Erschütterungen, die mir Angst gemacht haben. Aber sie haben mich aufgeweckt. Sie haben mich wirklich aufgeweckt. Und ich habe das gebraucht. Man kann auch als Kind Gottes ganz einschlafen. Ja? Also das ist etwas, was wirklich passiert. Und ich bin dankbar dafür, dass der Herr in der Lage ist, mich aufzuwecken und mir zu helfen, dass ich aufmerksam bin. Ich stelle das ganz oft fest und ihr wahrscheinlich auch in unserem Lesen in der Bibel, wie oft wir da unaufmerksam sind. Und wenn der Herr nicht mir beistehen würde und mich auch erwecken würde immer wieder und mich beleben würde, dass ich diese Stimme, seine Stimme höre, so wie es ist, als Wort Gottes, er redet mit mir, dann wäre das für mich ein Buch wie alle anderen Bücher. Und ich würde gar keine Freude daran haben, es selber in die Hand zu nehmen. Es wäre für mich eigentlich gar nicht ein Anliegen. Aber weil der Herr dieses Werk in meinem Herzen tut, dass er mich so gewaltig erschüttern kann, dass er mich so auch innerlich ergreifen kann, aus diesem Grund darf ich das auch bezeugen, ja, er zeigt mir das immer wieder neu. Er ist da und er lebt und er spricht zu mir. Und sein Wort ist ein gewaltiges Rede in meinem eigenen Leben. Ich bin dankbar dafür, dass der Herr das mir schenkt und dass er so gewaltig auch reden kann. Ich wäre von mir aus nicht in der Lage, das zu tun, dieses im Wort Gottes lese und diese Gemeinschaft mit ihm aufrechterhalte. Das ist für mich etwas Schwieriges, wie für alle Kinder Gottes es schwierig ist. Denn ihr Fleisch sehnt sich nicht nach der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Es ist noch nicht erlöst und es hat ganz viele Probleme damit. Aber Gott kann gewaltig reden und hineinrufen in mein eigenes Herz und kann mich erwecken und beleben. Das ist etwas, was also hier auch geschieht, wie im Alten Testament, als Gott dem Volk auch die 10 Gebote gegeben hat. Es war also nicht eine schöne Feier, nur so der Tisch war gedeckt und jetzt also kommt feierlich der Mose und in seine Hände hat er 2 Steintafeln und er legt sie ganz sorgsam und liebevoll auf den Tisch und dann hat also das Volk jetzt das Gesetz und die Gebote und die Anordnungen Gottes, die Tora, die Weisung. Nein, es war also ein Tag, den die Israeliten nie wieder vergessen haben. Der Berg Sinai brannte und loderte in einem hellen Feuer. Es war Lärm, so ein großer Lärm, dass das Volk Israel gesagt hat, Mose, rede du mit Gott, geh du dahin, wir können das nicht. Also die hatte Angst. Und es war absolut notwendig, dass sie diese Offenbarung Gottes und seiner Heiligkeit bekommen habe. Denn sonst wäre es doch so gewesen, dass sie gedacht hätte, ach ja, das ist ein netter Kerle. Ach, der ist also richtig gemütlich, so ein Onkel, den man an den Tisch holen kann und der erzählt einem immer schöne Sachen. Und das ist also gar nichts, wo in irgendeiner Weise wir uns also Gedanken machen müssen oder unser Leben in Frage stellen müssen oder Weisungen von ihm entgegennehmen müssen. Das ist doch gar nicht notwendig, sondern wir gehen einfach unseren Weg so weiter voran. Ne, so. Und dann werden wir schon mit Gottes Liebe auch dann ganz herrlich empfangen werden und alles ist wunderbar. Nein, so war es nicht. Und so ist auch hier am Kreuz nicht gewesen. Gott muss uns aufwecken. Wir lieben uns viel zu sehr selbst, als dass wir wirklich Interesse hätten, ihm zu folgen, ihn Herr sein zu lassen, auf ihn zu hören und ihn wirklich ernst zu nehmen. Das fällt uns unwahrscheinlich schwer. Und deswegen muss er uns erschüttern, unser Leben richtig gehend erschüttern. Manchmal sind es Krankheiten, die uns gewaltig erschüttern, Schmerzen, die uns sehr, sehr, sehr in unserem Herzen auch treffen. Aber oft sind es genau diese Boden, die uns zum Nachdenken bringen. Was ist eigentlich wichtig? Worauf kann ich mich verlassen? Kann ich mich auf meinen Leib verlassen, dass er immer und ewig gesund ist? Nein, das kann ich eben nicht, weil ich merke, ich bin krank, ich habe Schmerzen, ich werde älter und werde bald sterben. Ne? Also es ist nicht in dieser Weise. Es ist etwas anderes, was notwendig ist. Wir brauchen den lebendigen Gott. Nun, aber gehen wir mal ein Stück weiter und schauen uns an, was hier als nächstes steht. Die aufgetanen Gräber. Wir befinden uns am Kreuz stehend und schaue auf den Herrn und habe nun diese Erdbeben mitbekommen, diese Felsen, die nun auch gespalten worden sind. Und jetzt heißt es hier, dass die Gräber sich aufgetan haben. Vers 52, Matthäus 27, und die Gräber öffneten sich. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und dann heißt es, und gingen aus den Gräbern hervor, nicht gleich. Wir befinden uns Karfreitag, ne? Wo der Herr auch gekreuzigt wurde. Und auferstanden ist der Herr Sonntag. Das ist ja nun der erste Tag in der Woche. Deswegen haben die Christen auch dort ihre Gottesdienste immer gefeiert. Und am Sonntag kommen als er sie aus der Gräber. Aber erst nachdem der Herr Jesus selber auch aus dem Grab hervorgegangen ist. Das ist also eine ganz gewaltige Einschränkung, die hier diese Menschen, diese Heilige, die erweckt worden sind, erdulden haben müssen. Karfreitag war das Erdbeben. Karfreitag öffnete sich die Gräber. Aber erst am Ostersonntag sind die Auferweckte dann aus dem Grab hervorgegangen. Und das hatte einen Grund. Diese Einschränkung war nicht einfach willkürlich, sondern sie hatte ihren Grund darin, dass der Herr Jesus Christus den Vorrang haben sollte und als Erster aus den Toten auferstanden ist. So heißt es im Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 18. Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 18. Ich möchte euch gerade diesen Text auch vorlesen, damit ihr ihn hören könnt. Kolosser 1, Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes, damit ist die Gemeinde gemeint. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Ne? Er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang hat, der Erste sei. Aus dem Grund ist auch er als Erster aus den Toten auferstanden. Er ist der Erste, der auferstanden ist und nie wieder auch gestorben ist. Er hat den Vorrang. Also ich will das mal ganz so auch festhalten. Er hat den Vorrang. Er kommt an allererster Stelle. Aber das ist auch ganz einfach zu verstehen, weil seine Auferstehung auch eben die Grundlage ist für unser eigenes Leben. Er muss vorne draus gehen. Er muss den allerersten Schritt machen. Er muss erst einmal uns beleben, bevor wir auch selber zum Leben kommen können. Er ist derjenige, so sagt der Petrus auch, der uns durch seine Auferstehung selber zum Leben und zur Hoffnung gebracht hat. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 3, da heißt es genauso: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wisst ihr, wie wichtig die Auferstehung Jesu Christi für uns ist? Dass wir sie zuallererst einmal für uns selbst uns ansehen müssen und eben auch in unserem Herzen haben müssen, die Bedeutung dieser Auferstehung. Wo kann neues Leben überhaupt herkommen? Außer von ihm und durch ihn. Er, der für unsere Sünde gestorben ist, musste auferstehen. Und nur durch diese Auferstehung ist es auch für uns möglich, dass wir in einem neuen Leben auch leben können. Im Römerbrief im Kapitel 6 wird auch dieser Gedanke von Paulus aufgegriffen. Die Bedeutung der Auferstehung, es ist nicht einfach nur ein nettes Fest, was man so feiert, wo man sich zusammensetzt und so gemütlich einen Kaffee trinkt und was Gutes isst, sondern es ist eben eine Erinnerung an meine eigene Erlösung, wie ich zum Leben kommen konnte. In Römer 6 heißt es: Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetaucht sind, mit ihm verbunden sind, in seinen Tod hineingetauft sind, mit ihm verbunden sind. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie gleich Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. mein neues Leben. Woher kommt es? Jetzt manche sagen dann, oh, ich habe mich entschieden. Ich habe Ja gesagt zu dem Herrn Jesus. Das ist mein neues Leben, von daher kommt es. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich in der Lage bin, mich selber aufzuerwecken. Kann ich das wirklich? Kann ich mich selber auferwecken? Muss ich nur Ja sagen und die Kraft meines, also menschlichen Wortes, belebt mich so arg, dass ich ein neuer Mensch bin? Alle, die das schon mal getan haben, in dieser Weise, die stellen ganz bald fest, oh, ich bin ja immer noch der Alte. Ich habe jetzt zwar Ja gesagt, also, ja, nicht, also, aber es ist ja gar nichts passiert in meinem eigenen Herzen, in meinem eigenen Leben. Worauf vertraust du? Worauf schaust du? Was ist eigentlich das, was deine Hoffnung ist? Ist es dein Werk, dass du sagst, ich habe mich bekehrt? Dann wirst du bis zu deinem Lebensende immer selber die Karre ziehen müssen und wirst selber also dich anstrengen müssen. Dann gibt es keine Auferstehungskraft in deinem Leben. Dann gibt es gar nichts, was dich bewegen kann, zum Gebet zu bringen, die Bibel zu lesen. Es ist unmöglich für dich. Du tust aus dem Grund auch gar nicht. Diese Kraft, diese Auferstehungskraft ist nicht in deinem Herzen da. Und wenn sie nicht da ist, dann kann sie durch nichts anderes ersetzt werden. Die Auferstehung Jesu Christi ist der einzige Grund, warum Menschen neu werden können und neues Leben haben können. Deswegen hat sie ja große Bedeutung für unser Leben. Und so sagt es der Paulus im Römerbrief. Er ist auferweckt worden und so haben wir auch ein neues Leben bekommen. Von daher kommt mein neues Leben. Wenn du jetzt an dein neues Leben denkst, wenn du wirklich wiedergeboren bist und du machst dir ganz große Sorge um dieses neue Leben, dann darfst du auf die Auferstehung Jesu Christi blicken und darfst sagen, diese gewaltige Kraft, diese gewaltige Macht, diese gewaltige Stärke, die ist es, die jetzt in meinem eigenen Herzen auch wirkt. Das ist das, was der Paulus im Epheserbrief den Christen in Ephesus auch ganz arg aufs Herz gelegt hat, dass sie das verstehen, dass sie das begreifen, was für gewaltige Kraft in ihrem Herzen auch wirkt. Es ist das Anliegen in seinem Gebet, dass sie die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an ihnen, die sie glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke erkennen. Und dann sagt er, die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte. Nun, hast du das für dich erkannt, woher dein Leben kommt? Wenn du bei dir suchst, wirst du in alle Ewigkeit suchen und wirst nie finden. Da ist kein Leben, da ist nur Tod. Da ist nur Versager, da ist nur Langeweile, wenn es um Gott geht. Da ist nur im Grunde genommen Ablehnung, wenn es um Gott geht. Da ist nur Desinteresse, wenn es um die Bibel geht. Tausendmal was anderes machen, viel einfacher, viel leichter, viel schöner, viel interessanter. Gar kein Wunder, wenn die Auferstehungskraft des Herrn Jesus Christus nicht in deinem Herzen ist, vermagst du keine Freude am lebendigen Gott zu haben. Es ist dir unmöglich. Du kannst alles Mögliche tun, was du von deiner Seite aus mit deiner Anstrengung tun möchtest. Es wird dir nicht gelingen. Aber auf der anderen Seite, wenn du nun auch den Herrn Jesus Christus in deinem Herzen aufgenommen hast, wenn du ein neuer Mensch bist und der Heilige Geist in deinem Herzen wohnt und du mit ihm versiegelt bist und Gottes mächtige Kraft in deinem Herzen wirkt, darfst du dort immer wieder zurückkehren. O Herr, ich vertraue deiner Kraft. Das ist also christliches Sprechen. Die Welt sagt, ich vertraue meiner Kraft. Ja, so. Ich vertraue meiner Kraft. Ich vertraue meiner Stärke. Ich vertraue meiner Intelligenz. Ich vertraue meiner Treue. Nun, das ist schwierig. Er muss den Vorrang haben. Die hier auferweckt worden sind aus den Gräbern, haben das auch lernen müssen. Also die habe ja schon mit ihren Füßen gescharrt, gell? Also so quasi, ich will raus, jetzt bin ich schon also auferweckt worden, aber jetzt will ich doch auch raus, jetzt muss ich doch auch also endlich mal dieses Grab verlassen, denn ich lebe doch jetzt, ich muss raus, ich muss endlich mal raus hier. Und doch hat es Gott so geführt und sie habe es so erdulden müssen, dass sie das auch erfahren musste, Jesus Christus muss zuallererst einmal raus und zuallererst einmal den ersten Schritt tun. Wie ist das in deinem Leben? Ist es einfach? Diese Einschränkung, diese gewaltige Einschränkung, ich muss warten, ne, das sind die machen müssen, die hinwarten müssen. Aber ich will doch leben, ich will doch vorangehen, ich will doch jetzt endlich mal raus hier, ich will dieses Grab verlassen, ich muss doch endlich mal was tun, ich muss doch... Aber es war nicht möglich. Sie musste warten. Es gab im Alten Testament einen König, der erste König von Israel, der hat nicht warten können. Gott hat ihm gesagt, schau, es wird einen Kampf geben und du musst warten, bis der Samuel kommt und dann auch das Opfer bringt. Und der Saul hat gesagt, nee, also kann ich nicht. So war dann nachher die Geschichte, könnt ihr mal selber für euch über Ostern nachlesen. Er konnte nicht warten, er musste einfach rennen, losgehen. Die Situation war auch brenzlige, das lesen wir, wenn wir das nachschauen. Also nachlesen. Aber für ihn war das so, er hatte das nicht gelernt. Er konnte nicht warten. Und die musste hier warten. Die waren auferweckt, aber sie konnte nicht einfach losmarschieren. Sie musste lernen zu warten. Müssen wir das nicht auch ganz oft? Das sind Situationen in unserem eigenen Leben, die sind ganz, ganz arg bedrückend und schwer. Die sind belastend, die sind ermüdend, die sind auch quasi so, dass sie einen selber auffressen. Aber wir können nichts tun. Wir müssen warten, bis der Herr vorangeht, bis er den ersten Schritt tut. Im Markus-Evangelium wird einmal Kindergottes genau so beschrieben. Ich will euch das vorlesen. Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 18. Da heißt es also in folgender Weise, also der Simon und Andreas werden hier vom Herrn in den Dienst geführt. Und dann heißt es, Vers 18, Markus 1, da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Wisst ihr, dass von daher das Wort Nachfolge kommt? Was heißt es eigentlich? Nun, das heißt nichts anderes, als dass ich Jesus Christus in meinem Herzen wohne habe und er geht jetzt mir voran in meinem Leben. Ist das bei dir so, bei mir? Eigentlich macht er das immer, der Herr geht voran. Aber wir sind oft auch schon am Laufen. Und manches Mal laufen wir viel schneller als der Herr. Manches Mal haben wir schon eigentlich alles gemacht, bevor der Herr uns überhaupt zeigen kann, wie wir es machen sollen. Und was wir machen sollen und was wir nicht machen sollen. Wir gehen einfach nicht. Also so lange warten, das ist mühsam. Ich gehe voran, ich lebe mein Leben. Und so war das Saules Auge gemacht, bis der Herr ihn verworfen hat. War es vorbei. Ich kann nicht warten. Aber wenn der Herr nicht dein Herr ist, dann ist er dein Gegner, dann ist er dein Feind. Wenn der Herr dich nicht führen kann, dann führt dich ein anderer. Und der andere, der bringt dich ins Verderben. Der streichelt dich und sagt, ach, geh doch mit mir. Ich zeige dir, wie du schön leben kannst und alles genießen kannst auf dieser Welt. Am Ende stößt er dich, also nicht wirklich, das macht dann schon Gott selber, in den Feuersee, in die Hölle, in das ewige Verderben. Weil du nicht warten konntest, weil du nicht bereit warst zu sagen, Jesus Christus ist der Herr. Er hat mich geschaffen. Er hat mir diesen Leib und mein Herz, meine Seele gegeben. Und er hat das Recht, mich zu führen und zu leiten. Er hat es nie aufgegeben und er wird mich am Ende auch zur Verantwortung ziehen. Wir werden einmal vor Gottes Thron stehen und werden in Verantwortung vor ihm auch gebracht werden. Und das ist etwas, wo nicht wir dann sagen, also jetzt suche ich mir das mal so schön aus. Nicht? Also, ach, da ist es schön, da ist es so hell, so strahlend, da will ich hin. Ja? Und dann sagen wir, also, Herr, da gehe ich jetzt hin. Und der Herr sagt dann zu uns, nee, du gehst da gar nicht hin. Ich habe einen anderen Platz für dich reserviert, wo alle die hinkommen, die nicht warten können, die nicht wirklich auch mich Herr sein lassen wollte, die mir nie vertraut habe, die mich nie gekannt habe, die ihr Leben für sich immer selber gelebt habe, die nie Interesse hatte, auf mich zu hören und mein Wort auch ernst zu nehmen. Da gehst du jetzt hin. So ist am Ende dann. Ich muss hinter ihm bleiben. Darf ich das einmal für alle Kinder Gottes auch so ein bisschen ganz besonders euch aufs Herz legen? Hinter ihm bleiben. Also, dass er vorangeht, dass er vorausgeht. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. So sagt der Psalmist. Wir sagen dann manches Mal, Herr, ich habe einen Weg, den gehe ich jetzt, segne ihn doch. Ist ein großer Unterschied, oder? Also, wenn wir es von uns aus den Weg aussuchen und dann also von uns aus sagen, das ist mein Weg, Herr, das gefällt mir, das mache ich jetzt und das tue ich jetzt, segne es doch. Ja? Klappt aber nicht. Weise mir, Herr, deinen Weg. Das ist etwas ganz Demütigendes, wenn ein Kind Gottes das lernen muss, wenn es dann mal erkennt für sich selbst, dass alle selbst gewählte Wege gar kein Glück sind. Sie machen einen zufriedener, fröhlicher, gesegneter. Sie lassen einen nicht mehr Freude auch erfahren, sondern im Gegenteil, sie machen einen immer einsamer, immer verlassener. Immer mehr machen sie uns zu einem Einzelgänger. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Das ist die Sprache eines Kindes Gottes. Herr, ich kenne meinen Weg nicht, den musst du mir schon auch zeigen. Das ist also, was wir hier vorfinden. Eine gewaltige Einschränkung. Und die wird alle Kinder Gottes ihr ganzes Leben über immer begleiten. Sie wird immer da sein. Es wird immer heißen, folge meine Fußstapfen. Und der Herr wird mehr als einmal zu uns sagen, renn nicht voraus, du kennst doch gar nicht den Weg. Und er wird uns immer wieder versuchen beizubringen, am Morgen, nicht, wenn wir aufwachen und in den Tag gehen, hab Acht, wo ich hingehe. Hab Acht, wie ich auch in deiner Arbeit, die du jeden Tag in gleicher Weise tust, wie ich dich führe und leiten möchte. Geh hinter mir her. Renn nicht voraus. Ich habe mehr als einmal das erlebt, wie das sein kann, wenn man selber übermütig wird und denkt, man kann etwas. Es ist ganz traurig dann für einen. Und mehr als einmal war das in meinem Herzen dann auch so, dass ich eigentlich dann verzweifelt war. Und im Nachhinein gemerkt habe, ich habe ja wieder alles selber gemacht. Ich habe gedacht, ich kann das ganz gut. Und dann hat der Herr mich selber einfach gehen lassen. Und ich habe gemerkt, dass ich nicht dazu in der Lage bin, diesen Weg zu gehen. Und das hat einen dann arg traurig gemacht. Mir hat gar nicht anderen Segen sein können. Man hat gar nichts selber, also anderen geben können. Und man hat selber auch, was man machen wollte, gar nicht gut machen können. Der Herr muss es machen. Er muss vorausgehen. Und da kann ich mit den Füßen scharren, so viel wie ich will, das wird gar nichts bewirken. Er muss vorausgehen. Aber ganz kurz noch zum Letzten und Dritten, was wir hier vor uns haben. Die hier auch neu belebt worden sind, die Heilige, so haben wir es hier gelesen, die aus den Gräbern dann herausgegangen sind. So heißt es Vers 53, und sie gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Nun, jeder, der sie gesehen hat, und das ist ja nun auch so gewesen, dass sie gesehen worden sind, sie sind viel erschienen, der hat gestaunt, obwohl manche von ihnen auch bekannt waren. Wir wissen es nicht genau. Es sind Menschen gewesen, die uns hier als Heilige beschrieben werden. Und das meint, sie gehörte zu Gott. Sie glaubt ihr ganzes Leben über Gott und vertraute dem Herrn Jesus Christus, dem Erlöser, dem kommenden Erlöser, wenn sie schon vorher gestorben waren. Und nun stehen sie auf einmal da. Stellt euch diese Szene vor. Sie kommen nach Jerusalem und die Menschen, manche von ihnen, wenn sie sie vielleicht gekannt haben oder auch dann gefragt haben, wer bist du, dann haben die gestanden, was ist überhaupt passiert? Warum bist du jetzt auf einmal da? Warum stehst du hier? Und dann haben die gesagt, der Herr hat mich belebt. Der Herr hat mich erweckt. Und ich lebe. Ist ein Zeugnis, ja? Der Herr hat mich belebt, der Herr hat mich errettet, der Herr hat mir ein ganz neues Herz geschenkt, der Herr hat meine Sünde vergeben, der Herr hat mir Friede ins Herz gegeben, der Herr hat mir Freude geschenkt. Das ist es, was sie bezeugen. Der Herr hat mir ein neues Leben geschenkt. Und dieses neue Leben ist eines, was sich bewegt, also die gehen dann schon, die müssen nicht immer in ihrem Grab stehen bleiben, sondern die kommen heraus und bewegen sich. Das ist, was also die Wiedergeburt auch immer hervorbringt, neues Leben, was sichtbar wird. Es ist ein Leben, was von Gott auch kommt und von ihm geschenkt wurde und auf seine Bahne verläuft. Wenn man sie jetzt gefragt hätte, warum bist du überhaupt hier in Jerusalem? Also, da ist doch jetzt also gar nicht so angenehm, alles total überlaufen. Geh lieber zum See Genezareth, ne? Da ist jetzt ruhiger. Wisst ihr, was ich dann gesagt hätte? Oh, ich bin nicht einfach nur auferweckt worden, um Urlaub und Ferien zu machen. Und jetzt da Fische zu gehen am See Genezareth. Der Herr hat mich auferweckt, damit ich für ihn lebe und ein Zeugnis bin. Das hätte die Leute aus Jerusalem gesagt. Und so steht es auch mal beschrieben im 2. Korinther 5, Vers 15. Können wir miteinander aufschlagen. 2. Korinther 5, Vers 15. Wenn jemand die Auferstehungskraft des Herrn Jesus Christus in seinem eigenen Herzen erfahren und erlebt hat, dann ist es so, dass er für diesen Herrn lebt. Vers 14 lese ich mal mit vor, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Also ich bin jetzt auch neuer Mensch, das Alte ist vorbei. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben. Aber das ist gemein, hä? Das ist doch gemein. Das darf der Herr doch nicht tun. Für uns ist das was, wenn wir es zuallererst lesen, da verliere ich ja alles. Aber ein Kind Gottes, was wiedergeboren ist, Sagt, nee, im Gegenteil, das ist ja dieser Schnodder, das ist dieser Dreck, das ist dieser Müll, das ist das, was gar nichts wert ist. Das ist das, was ich jetzt durch den Herrn Jesus Christus erkannt habe in meinem Leben, durch die Wiedergeburt, durch die Erlösung. Das ist das, wo gar nichts taugt und gar nichts wert ist, wenn ich nur für mich lebe. Das habe ich früher gemacht. Da habe ich nur für mich gelebt. Da war ich selber Gott. Es gab gar keinen anderen Gott. Ich war auf meinem Thron. Und ich habe für mich gelebt. Aber jetzt ist der Herr Jesus Christus in mein Leben gekommen. So hätte sie es sicherlich auch erzählt, denen in Jerusalem. Er hat mich erweckt, er hat mich belebt. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das gilt allen Kindern Gottes. Es gibt kein Kind Gottes auf dieser Erde, keines, wo Gott in seiner mächtigen Kraft ein neues Herz geschenkt hat, wo jetzt noch sagen würde, ich lebe für mich. Und nichts anderes gibt es. Das andere Religion ist ganz nett, ab und zu mal ein bisschen so, aber nicht zu viel. Wir wollen es auch nicht übertreiben. Gibt es nicht. Lasst euch nicht betrügen. Es gibt kein Christsein so auf dieser also schmale Spur, so zwischendrin mal, wenn was gerade mal recht ist, dann tue ich das mal so, dass ich auch Gott vertraue, dann bete ich auch mal und ich lese eine schöne Andacht, aber bitte schön, Herr, nicht zu viel. Also tagsüber, dann lebe ich doch für mich und wenn du mir da zu viel reinredest, das mag ich gar nicht. Nee, das will ich auch gar nicht. Und so spricht der Verlorene, der Religiöse, der Schriftgelehrte, der Pharisäer im Neuen Testament, der am Ende gerufen hat, kreuziget ihn, kreuziget ihn. Der redet so. Dein Anspruch, dass du der Sohn Gottes bist, nein, das können wir nicht akzeptieren. Wir sind selber was. Guck uns doch an, wir haben den Laden im Griff. Ne? Da ist der Tempel, haben wir im Griff. Ne? So, also, bitteschön. Wir machen unser eigenes Haus Gottes. Ne? So, lest im Richterbuch, wie es dann auch war in der Zeit. Als jeder tat, was ihm wohlgefallen hat und niemand mehr nach Gott fragte. Das ist schrecklich. Aber jetzt muss ich den Bogen schaffen zu unserem Völkchen von Heiligen, die dieses Zeugnis ablege. Und die im Grunde genommen nach Jerusalem hineinkommen, erfüllt von Freude. Darf ich euch das am Schluss einfach als Ermutigung sagen? Das neue Leben, was der Herr uns schenkt, ist eines, was erfüllt ist, auch mit einer großen Freude für ihn zu leuchten und zu leben. Denn das Licht, was er uns gibt, ist eines, was unbedingt raus muss. Es ist eines, was unbedingt auch sichtbar werden muss. Deswegen kann das der Herr Jesus auch so wunderschön in der Bergpredigt sagen und auch erklären, wenn er da im Matthäus 5 davon spricht, und ich lese euch das vor, müsst ihr jetzt selber gar nicht mal mit mir aufschlagen, ich kann das euch geschwind vorlesen, sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Das ist ein Vers, der ist so gewaltig und also atemberaubend, dass man sich fragt, wie kann das überhaupt sein? Aber das sagt er denen, in denen Herzen erlebt, er ist ja das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und wenn wir dieses Licht haben in uns, wenn der Herr Jesus in unserem Herzen leuchtet, dann gibt es für uns gar nichts anderes und nichts Schöneres, als dass wir hingehen, unser Licht in der Stadt leuchten lassen, wo wir leben. Es kann keine Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das hat ein Kind Gottes im Herzen. Das ist nicht etwas, was man sich antrainieren kann. Aber ein Kind Gottes bekommt es mit der Auferstehungskraft Jesu geschenkt. Die Auferstandenen, die hier nach Jesus Christus das Grab verlassen haben, denen lag es auf dem Herzen und die hatte Freude daran, von diesem Heiland zu reden. Das ist was, was ihnen mitgegeben wurde mit der Wiedergeburt. Wenn der Wilhelm Busch als jemand bezeichnet wird, dessen Generalthema Jesus Christus war, so ist er nur ein gutes Beispiel dafür, was Gott in alle seine Kinder bewirkt. Eine tiefe, innigliche Liebe zu Jesus Christus. Eine Liebe, die uns zu ihm hinzieht. Bei dir ist es gut sein. Herr, es ist Abend geworden und der Tag hat sich geneigt. Bleibe bei uns. Habt ihr diese Liebe? Habt ihr sie? Habt ihr sie ganz persönlich? Ist der Herr Jesus Christus in eurem eigenen Herzen? Man kann Ostern feiern in einer christlichen Gemeinde und kann all das hören und nachher zusammensitzen und trotzdem am Ende das gar nicht haben. Oh, ich möchte euch hier eigentlich ermutigen, auf ihn zu schauen und ihm zu folgen. Ich möchte euch einfach das aufs Herz legen, wie schön es ist, wenn wir sagen können, er lebt in mir. Hatte Paulus im Galaterbrief, den galatischen Gemeinde so gesagt, er, Jesus Christus, lebt in mir. Für mich gibt es keine andere Hoffnung, die mein Leben betrifft, dass ich denke, zurechtzukommen. Außer dieser eine Hoffnung, er lebt in mir. Und weil er in mir lebt, wird er das angefangene Werk vollenden. Wird diese gewaltige Kraft mich begleiten. Sie wird mich nie im Stich lassen. Wenn alle andere weichen, wenn der letzte Augenblick kommt und ich diese Welt verlasse und in eine andere Welt gehe, wird er meine Hand halten. Er wird bei mir sein. Er wird mich hindurchtragen durch dieses finstere Todestal und wird mich hineinbringen in seine Herrlichkeit. Oh, das ist, ich möchte nie einen anderen Heiland haben, nie einen anderen Herrn. Er soll weiter in meinem Leben wirken. Auch wenn ich schwach bin, auch wenn ich vieles verkehrt mache, auch wenn ich in viele, viele Bereiche versage. Aber dass er in mir lebt, das ist meine Freude und meine Hoffnung. Und das darf eure Freude und eure Hoffnung sein. Ich möchte am Schluss mit uns still werden und beten. O Herr, wir wollen dir danken, ganz herzlich dafür danken, dass du den Menschen nicht einfach abgeschrieben hast und ihn wie ein Stück Müll einfach auf eine Müllhalde gelegt hast, sondern du bist Mensch geworden, um für den Sünder zu sterben am Kreuz. Du bist für Sünder gekommen. Ich bin so froh und dankbar, dass ich so ein Sünder sein darf, bei dir in deine Hände geborgen, und du in meinem Herzen lebst und wohnst. Ich möchte dich loben und preise darüber. Ich möchte dich anbeten. Ach Herr, hilf uns allen miteinander, dass wir diese Freude an dir, diese Liebe zu dir, diese Bereitschaft wirklich auf dich zu warten und dir zu folgen und für dich zu leben, dass sie weiter wachsen kann. Du weißt, wie sehr wir auch oft noch einfach nur für uns selbst leben wollen. O Herr, lass es uns noch viel mehr entdecken, wie schön es ist, für dich zu leben und für dich das Leben zu verlieren, um es dann wirklich gewinnen zu können. Amen. Amen.